Wie beschenkt wir sind, dass wir in die Gegenwart des lebendigen Gottes kommen dürfen, in seinen Thronsaal, dass wir Zutritt haben dürfen zu ihm. Ihr dürft gerne mit mir Matthäus Evangelium Kapitel 8 aufschlagen. Ich möchte heute gern beginnen mit einem Bild, mit einer Landkarte von Israel. Danke, Stefan. Wir befinden uns mit Jesus in Galiläa. Das ist dieser Bereich um den See Genezareth oben. Konkret in der Stadt Kapernaum. Die befindet sich dort, wo ich den Pfeil hingemacht habe. Also an der Nord, bisschen Westküste von dem See Genezareth und so. Dieses Gebiet war das Gebiet, wo Jesus die meiste Zeit eigentlich gewirkt hat. Mach mal das nächste Bild drauf. Es ist Kapernaum vom See ausgesehen oder das, was übrig ist davon. Es gibt so eine Ausgrabungsstätte. Mach mal das nächste Bild rein. Das ist so von oben. Da bin ich geflogen. Nee, da gab es eine Karte und ich habe es abfotografiert. Und das erste Jahr von dem Dienst Jesu war so im Privaten, im Verborgenen. Aber das zweite Jahr seines Dienstes, ein bisschen mehr, war der öffentliche Dienst von Jesus in seiner Heimat Galiläa. Und da könnten wir sagen, war Jesus der Superstar, wie wir manchmal mit den Kindern singen. Und wir befinden uns jetzt gerade so noch ziemlich am Anfang dieser Zeit, aber wir sehen da schon große Volksmengen Jesus nachfolgen und Kapernaum, das ist natürlich nicht das Ganze, aber das, was ausgegraben wurde davon, Kapernaum, das war so die Basis von Jesus. Wir sind heute in Matthäus 8 und wir lesen ab Vers 5, wir nehmen die Verse 5 bis 13 durch heute. Da lesen wir, als er aber nach Kapernaum hineinkam, trat ein Hauptmann zu ihm, der ihn bat und sprach, Herr, mein Diener liegt zu Hause gelähmt und wird schrecklich gequält. Hauptmann war ein römischer Hauptmann, das war ein Offizier über 100 Soldaten und er war Teil der römischen Besatzungsmacht, er war ein Heide. Und die wurden normalerweise gehasst von den Juden, wie ihr euch vorstellen könnt. Und viele Soldaten hatten dann im Gegenzug auch nicht die allergrößte Liebe für die Israeliten. Können wir uns auch vorstellen, die Juden waren ein eher schwieriges Volk zu regieren oder zu beherrschen. Aber dieser Hauptmann hat ein gutes Herz. Aus dem Lukas-Evangelium, aus der Parallelstelle wissen wir, dieser Hauptmann hat die Synagoge bauen lassen in Kapernaum für die Juden. Da kannst du das nächste Bild reinmachen. Das war sie nicht, das ist die Synagoge, die dann im 7. Jahrhundert nach Christus über die alte Synagoge gebaut wurde. Aber wenn du das nächste Bild reinmachst, das ist das Fundament und diese dunklen Steine, die da unten drunter liegen, das ist noch das Fundament oder Teil von der Mauer dieser Synagoge, die dieser Hauptmann errichten hat lassen in Kapernaum für die Juden. Und wir wissen auch aus dem Lukas-Evangelium, dieser Hauptmann ging nicht direkt zu Jesus. Das wäre nicht wirklich koscher gewesen, dass er als Heide zu dem jüdischen Rabbi hinläuft. Er hat zu Jesus gesandt durch die Leiter der Juden in Kapernaum. Und die haben ihn geschätzt, die haben gesagt, Jesus, der verdient es, dass du seiner Bitte nachkommst. Und das Zweite, was wir sehen an diesem Hauptmann, er war um seinen Diener besorgt. Das war auch eher außergewöhnlich. Die Diener, die Sklaven im Besonderen, im Römischen Reich, die galten als rechtlos, die waren das Eigentum ihres Herrn. Und die waren so austauschbares Material. Oft, wenn ein Sklave krank wurde, dann wurde der einfach irgendwo zum Sterben ausgesetzt. Und das war sein Schicksal. Und wir wissen auch von Dr. Lukas aus dem Lukas-Evangelium, da gibt uns da die Details, dieser Diener war sterbenskrank, der lag im Sterben. Und das Besondere an diesem Hauptmann war, er liebte seinen Diener. Bedeutete ihm viel, steht im Lukas-Evangelium. Er hat ein barmherziges Herz und er will ihm helfen. Er hat von Jesus gehört und er demütigt sich als römischer Hauptmann und sendet zu diesem Jesus, zu diesem jüdischen Rabbi. Und so beginnen viele Wunder. Denkt an die Freunde, die ihren gelähmten Freund zu Jesus hintragen. Oder denkt an den Vater, der zu Jesus kommt und für seine Tochter bittet. Denkt an die Hochzeit in Kana, wo Maria, die Mutter Jesu, Barmherzigkeit hatte für den Bräutigam und mit diesem Anliegen zu Jesus kommt. Viele Heilungen geschahen aufgrund von Fürbitte. Jakobus 4 sagt uns, ihr habt nichts, weil ihr nichts bittet. Und ihr bittet und empfangt nicht, weil ihr übel bittet, um es in euren Lüsten zu vergeuden. Fürbitte, das entspringt einem barmherzigen, liebenden Herzen. Und die Frage an uns ist natürlich, haben wir so ein Herz wie dieser Hauptmann? Hast du, hab ich, haben wir barmherzige Herzen? Haben wir Mitleid mit Schwachen und mit Kranken, mit Verlorenen, mit Leidenden? Und die zweite Frage ist, beten wir für sie? Sind wir vom Herzen mit Barmherzigkeit bewegt für andere Menschen? Beten wir für sie? Oder beten wir nur für uns selbst? Drehen wir uns um uns selbst, um das Zeug, das wir wollen? Hört euch mal bewusst beim Beten zu. Vor eure eigenen Gebete, auch was ihr betet als Familie, als Hauskreis, als Gemeinde. Und ich liebe Vers 7. Sagt Jesus wieder, Jesus spricht zu ihm, ich will kommen und ihn heilen. Ich mag das an Jesus. Jesus ist auch barmherzig. Jesus ist so lieb. Er ist so bereit zu helfen, so hilfsbereit. Und total über alle Grenzen hinweg, über alle kulturellen Grenzen. Für ihn ist jeder Mensch gleich. Ich mag das an Jesus. Wie er letztes Mal schon diesem Aussätzigen gesagt hat, ja, ich will dich reinigen. Sagt er jetzt, ja klar, ich will kommen. Ich will helfen, ich will heilen. Und das war wohl auch eine neue Offenbarung für diesen Heiden. Denn Gottes Volk im Alten Testament, die Juden, haben das nicht unbedingt transportiert, dieses Herz Gottes. Die hatten kein Herz für Andersgläubige und ganz besonders nicht für die Römer. Die Frage an uns ist, repräsentieren wir Jesus richtig in dieser Welt? Können die Menschen Jesu Herz in uns erkennen? Der Punkt ist, Jesus will noch immer wirken in dieser Welt. Und er sucht nach menschlichen Gefäßen, die sich von ihm gebrauchen lassen. In der 2. Chronik 16, Vers 9 heißt es, die Augen des Herrn durchlaufen die ganze Erde, um denen treu beizustehen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Warren Wiersbe, wie so ein Bibelausleger, hat geschrieben, geistlicher Dienst findet statt, wenn göttliche Ressourcen auf menschliche Bedürfnisse treffen, durch liebevolle Kanäle. Das sind wir zur Ehre Gottes. Sind wir bereit, Jesus zu Menschen zu bringen und Menschen zu Jesus zu bringen, für Menschen einzutreten, fürbitter zu sein? Das kostet uns Bequemlichkeit, oder? Das kostet uns Energie. Das heißt, dass wir vielleicht die Glotze ausschalten und in ein Gebetstreffen gehen oder in eine private Fürbittezeit. Vielleicht erleben wir deswegen heute so relativ wenige Wunder. Der Kommunikationswissenschaftler Neil Postman hat schon in den 80er Jahren ein Buch geschrieben mit dem Titel Wir amüsieren uns zu Tode. Wir sind oft eingelullt und eingeschläfert als Nachfolger Jesu. Was ich beobachten kann, ist die gehen, die dienen, die erleben auch Gottes Wirken und Gottes Wunder. Ich denke an den Jochen oder die Sabine, auch die öfter hier Zeugnis geben, was sie mit Jesus erleben. Ja, warum? Weil sie aufstehen von der Glotze und hingehen zu den Menschen und Jesus ist da. Will durch uns wirken. Wann hast du das letzte Mal deinen Kumpel oder deinen Nachbarn oder deinen Arbeitskollegen, deinen Schulkollegen einfach mal gefragt, hey, darf ich für dich beten? So einfach. Und so üben wir diesen königlichen Priesterdienst aus, dort, wo Jesus uns hingestellt hat. In der Schule, in der Arbeit, Sportclub, mit den Kindern. So bringen wir Jesus in diese Situationen rein. Einfach sagen, hey, kann ich beten für dich? Lass uns damit zu Jesus gehen, zu Gott gehen. Ein einfaches Gebet. Und so werden wir zu Gottes Werkzeugen zugerüstet durch seinen Geist, zu seiner Ehre und zu dem Heil der Menschen. Und so kommt Gottes Reich zu den Menschen durch uns, durch seinen Leib. Und das sehen wir in der Bibel oft geschehen, Wunder, wenn unsere Barmherzigkeit und Jesu Allmacht zusammentreffen. Das ist eine explosive Mischung. Weil unser Gott kann alles tun, was er tun will. Er ist allmächtig, er ist absolut unbegrenzt. Dieser selbe Jesus, der hier sagt, ja, ich will, ist der, der gesagt hat, es werde Licht und es war Licht. Und der mit einem Psst, sei still, den Sturm gestillt hat, der die Toten auferweckt hat, der die Leprakranken geheilt hat und Menschen geheilt hat, die noch nie gegangen sind, die noch nie gesehen haben in ihrem Leben. Er hat nicht nur was wiederhergestellt, was kaputt ist, eine totale Neuschöpfung, da sind neue Sehnerven gewachsen und vielleicht neue Nervenverbindungen in der Wirbelsäule und neue Muskeln, ein neues Rückgrat. So mächtig ist unser Herr. Und wenn Jesus sagt, ich will, dann gibt es überhaupt keine Begrenzung. Epheser 3 sagt uns, er ist fähig, über alles hinaus zu tun, über die Maßen mehr, als wir nur erbitten oder auch nur erdenken können, über unsere Vorstellung hinaus. So mächtig ist er. Aber wir wissen aus der Bibel auch, er will uns gebrauchen als seine Mitarbeiter. Und er wartet oft, nicht immer, er ist absolut souverän, er kann tun, was immer er tun will, aber er wartet oft, bis wir beten, um uns als seine Werkzeuge dann zu gebrauchen. Und da passieren Wunder. Und dann werden wir Wunder erleben. Also lasst uns Glaubensschritte gehen. Lasst uns einfach beten. Lasst uns Menschen zu Jesus bringen, für Menschen zu Jesus gehen. Und dann werden wir Wunder erleben. Gottes übernatürliches Wirken unter uns. Er ist dasselbe wie damals. Selbe gestern und heute und bis in alle Ewigkeit. Gott will durch uns wirken, übernatürlich wirken. Wir sind natürliche Kanäle. Wir haben es nicht in uns selbst. Wir können nicht irgendwas produzieren. Aber wir können uns ihm zur Verfügung stellen, sodass er seinen Willen durch uns vollbringen kann. Und es ist eine herrliche Erfahrung, oder? Zu erleben, wenn Gott uns gebraucht und Menschen berührt werden und Menschen heil werden. Und manchmal sind wir selber überrascht, weil unser Glaube so klein ist oder wir uns gerade nicht so fühlen und sind, wow, Jesus, das hast du durch mich getan, wow. Ich habe gebetet und du hast es erhört oder bin in einem Gespräch und plötzlich kommt mir ein Gedanke und der den anderen total trifft und ich merke, Jesus ist da. Und Herzen werden berührt und Menschen werden verändert und heilen. Und das ist wunderbar, das zu erleben. Jesus spricht zu ihm, ich will kommen und ihn heilen. Ich will. Ich mag Jesus. Und aus dem Lukas-Evangelium lesen wir dann, dieser Hauptmann, der sandte Jesus seine Diener entgegen. Und durch sie sprach er zu Jesus. Das kommt hier nicht so deutlich raus. Hier ist einfach, was der Hauptmann gesprochen hat, diese direkte Kommunikation. Aber eigentlich war es durch Mittler, durch die er gesandt hat. Lass uns weiter lesen im Vers 8. Der Hauptmann aber antwortete und sprach, Herr, ich bin nicht würdig, dass du unter mein Dach trittst. Aber sprich nur ein Wort und mein Diener wird gesund werden. Das war einerseits rücksichtsvoll. Ich meine, Jesus war es völlig egal. Aber ein Jude seiner Zeit, schon gar nicht ein Rabbi, hätte nie das Haus eines Heiden betreten. Die haben gedacht, da machen sie sich unrein, wenn sie das tun. Deswegen musste Pilatus rauskommen zu den Juden, um Jesus den Prozess zu machen. Andererseits war es auch demütig, eine demütige Haltung von diesem Hauptmann. So wie Johannes der Täufer, der gesagt hat, ich bin nicht mal würdig, Jesus die Schuhe zuzubinden, den Job von dem letzten Sklaven zu machen, sein letzter Diener zu sein. Das ist ein Privileg, das ich nicht verdient habe. Oder wie Petrus gesagt hat, nachdem dieser wunderbare Fischzug war, wo er gegen alle Vernunft die Netze ausgeworfen hat aus Jesu Wort und die sind gebrochen, so voll waren die. Und er hat zu Jesus gesagt, geh von mir hinaus, denn ich bin ein sündiger Mensch, Herr. Diese Haltung hatte auch dieser Hauptmann, der hat was über Jesus verstanden. Wie viel er kapiert hat, wissen wir nicht genau. Aber er hat wohl verstanden, dass Jesus nicht einfach nur ein gewöhnlicher Mensch war, dass da was Besonderes war an ihm, dass er ein Bote, ein Agent Gottes war. Und er hat sich nicht würdig gefühlt, dass Jesus zu ihm nach Hause kommt. Und niemand ist würdig, niemand hat es aus sich verdient. Das ist reine Gnade, wenn Gott in uns Wohnung nimmt. Das ist nie wegen dem, was wir getan haben, immer nur wegen dem, was Jesus für uns getan hat, aus seiner Gnade, aus seiner Barmherzigkeit. Wir haben es gesungen vorhin, allein aus Gnade stehe ich hier. Herr, ich bin nicht würdig, dass du unter mein Dach trittst, aber sprich nur ein Wort und mein Diener wird gesund werden. Denn auch ich bin ein Mensch unter Befehlsgewalt und habe Soldaten unter mir. Und ich sage zu diesem, geh hin und er geht. Und zu einem anderen, komm und er kommt. Und zu meinem Knecht, tu dies und er tut es. Dieser Hauptmann hat verstanden, was eine Befehlskette ist. Der hatte einen militärischen Rang irgendwo in der Mitte, irgendwo da mittendrin. Der hatte Offiziere über sich und Generäle über sich, ganz oben den Kaiser selbst als Oberbefehlshaber und er hatte 100 Soldaten unter sich. Und er hat verstanden, dass Jesus in der Autorität Gottes gewirkt hat. Gottes Namen. Und vielleicht hat er sich vorgestellt, dass die Engel ihm dienen. Und dass die Dämonen ihm untertan sind. Und vielleicht war es so sein Denken, wenn Jesus Heilung befiehlt, dann geht einer seiner Engel hin und heilt diesen. Oder wenn diese Krankheit eine geistliche, okkulte, dämonische Ursache hatte, dass dieser Dämon fliehen muss von ihm. Oder vielleicht hat er sich gedacht, verstanden, dass Jesus der Schöpfer ist und dass alle Schöpfung ihm untertan ist und wenn Jesus diesem kranken Leib Heilung befiehlt, dass der gehorchen muss. Wird uns nicht gesagt, wir wissen nicht genau, wie viel er verstanden hat, was er gedacht hat. Sicher ist, dass er wusste, dass Jesus unter Gottes Autorität war und daher auch in der Autorität Gottes war, dass er Gottes Autorität ausgeübt hat. Genauso wie er als Hauptmann die Autorität des Kaisers ausgeübt hat. Wenn ein Diener ihm gehorcht hat oder ein Soldat ihm gehorcht hat, dann hat er dem Kaiser gehorcht. Wenn er ihm ungehorsam war, dann war er dem Kaiser ungehorsam. Und wenn dieser Hauptmann jetzt aus dem Armeedienst ausscheiden würde, seine Uniform an den Nagel hängen würde, dann muss er seinen Offizieren immer gehorchen. Dann ist er Zivilist. Also wenn er dann auf der Straße einem ehemaligen Vorgesetzten begegnet und er gibt ihm einen Befehl, kann er sagen, hey, ich bin Zivilist, tu selbst. Selber rennen macht fett. Aber auf der anderen Seite, wenn er einem seiner ehemaligen Untergebenen einen Auftrag gibt, dann muss der den auch nicht mehr ausführen, weil er ist aus dieser Befehlskette herausgetreten. Also er hat nur Autorität, solange er unter Autorität ist. Und das ist ein wichtiges Prinzip für uns, ein wichtiges geistliches Prinzip. Prinzip der Unterordnung. Ist groß in der Bibel. Beliebtes Wort, gell, bei uns. Unterordnung. Ja. Aber der Herr hat gesagt, ordnet euch einander unter. In der Furcht des Herrn. Das ist Gottes Programm für uns. Das ist sein Plan für uns. Aber dieses Prinzip ist genauso, dass wir nur Autorität haben, wenn wir unter Autorität sind. Natürlich zuerst unter Gottes Autorität, unter seiner Herrschaft, dass wir ihm untergeordnet sind, dass wir ihm hingegeben sind und gehorsam sind. Also ich habe zum Beispiel als Bibellehrer nur die Autorität zu lehren, was Gott in der Bibel sagt. Solange es mit seinem Wort übereinstimmt und ich seinem Wort untergeordnet bin. Wenn ich mit irgendeiner Privatoffenbarung daherkomme, die ich mir aus der Nase gezogen habe, und die nicht übereinstimmen mit Gottes Wort, oder wenn ich mit irgendwelchen selbstgeschnitzten gesetzlichen Regeln zu euch komme, dann könnt ihr sagen, Hebräer 13, Vers 17 sagt, gehorcht und fügt euch euren Führern, die über eure Seelen wachen, euren geistigen Leitern. Ja, das gilt, solange diese Leiter Jesus folgen. Wir sind nicht die Sklaven von Menschen. Wir sind Gottes Sklaven, Gottes Diener. Paulus hat geschrieben in 1. Korinther 11, seid meine Nachahmer, wie auch ich Christi Nachahmer bin. Da kann man nachfolgen. Aber wenn jetzt ein geistlicher Leiter zum Beispiel sagt, gebt mir all euer Geld, das ist Gottes Wille. Oder kommt, lasst uns um das goldene Kalb herumtanzen. Ist auch irgendwann passiert in der Geschichte, gell? Oder von mir aus, alle Frauen müssen mir verfügbar sein. Oder kommt, Leute, bringt euch alle um. Nur diese traurigen Geschichten von Sekten, wo Leute bedingungslos irgendeinem Guru hingegeben sind, das sind alles Dinge, die traurigerweise passiert sind. Nee, leider müssen Nachfolger von Jesus sein. Und soweit sie ihm nachfolgen, können wir folgen. Aber niemand muss bedingungslos oder ohne zu hinterfragen irgendeinem Menschen folgen, selbst wenn er sich Papst oder Führer oder Apostel oder sonst irgendwas nennt. Nee, wir folgen keinen Menschen, wir folgen dem Herrn. Wir haben einen König und er ist Jesus. Also niemand muss sich absolut irgendeinem König oder den Eltern oder dem Ehemann oder den Ältesten in der Gemeinde oder der Regierung unterwerfen. Die Apostel haben das nicht getan. Als ihre Regierung ihnen gesagt haben, wir verbieten euch im Namen Jesu zu reden, haben sie gesagt in der Apostelgeschichte 5, Vers 29, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und sie sind in den Tempel gegangen und haben weiter das Evangelium verkündigt, Gottes Willen getan. Und deshalb wurden die Christen in Rom verfolgt. Und deshalb werden Christen heute von kommunistischen Regierungen oder von so absolutistischen Tyrannen wie in Nordkorea verfolgt. Weil der Kaiser oder die Regierungspartei oder der Diktator selbst Gott spielen will. Die denken irgendwo, sie sind souverän. Nee, einer ist souverän in diesem Universum und das ist Gott allein. Auf der anderen Seite ist Gott ein Gott der Ordnung. Und Gott hat uns eine Gemeindeordnung gegeben, Gott hat eine Familienordnung gegeben und so weiter. Das heißt, wenn wir dieses Bild von den Soldaten verwenden wollen, Gott hat Offiziere über uns eingesetzt. Und Unterordnung ist schlicht und einfach Gottes Plan für uns. Ordnet euch einander unter als dem Herrn. Gott hat die Ältesten eingesetzt in der Gemeinde, die Eltern über ihre Kinder. Epheser 6, Vers 1, haben wir sehr früh gelernt mit unseren Kindern. Ihr Kinder, gehorcht euren Eltern im Herrn, denn das ist recht. Also wenn die Kinder den Eltern ungehorsam sind, dann sind sie eigentlich dem Herrn ungehorsam, dem König. Deswegen wurde das im Alten Testament wie Gotteslästerung geahndet. Gott hat den Ehemann als Leiter und Priester in seiner Familie eingesetzt. Und er sagt den Ehefrauen, dass sie sich den Ehemännern unterordnen sollen als dem Herrn wieder. Epheser 5, sehr beliebter Vers bei den Frauen. Ihr habt den sicher alle am Kühlschrank, gell? Gott sagt, er hat den Arbeitnehmer über den Arbeitgeber eingesetzt oder die Herren über die Sklaven damals und dass die Sklaven ihren Herrn untertan sein sollen. Römer 13 lernen wir, dass Gott die Regierung eingesetzt hat als sein Werkzeug und dass wir der Regierung untertan sein sollen und für sie beten sollen. Also Unterordnung, Gehorsam im Rahmen dieser vorher genannten Grenzen. Gleichzeitig bedeutet Leiterschaft immer Verantwortung, große Verantwortung. Die Eltern für ihre Kinder, sagt ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, zieht sie auf in der Zucht des Herrn. Die Männer für ihre Frauen, ihr Männer, liebt eure Frauen wie Christus die Gemeinde. Boah, da hat uns wirklich fast ein unmögliches Ding, unmögliche Aufgabe gegeben. Der Regierung. Die Regierung soll ein Werkzeug zum Guten sein. Also niemand muss sein Kind abtreiben lassen, weil die Regierung das beschlossen hat. Nee, Mord hat Gott uns nicht erlaubt. Punkt. Er ist der souveräne König. Fertig. Also es hat alles eine Grenze. Und es ist ganz wichtig, das zu sehen, mit Autorität kommt Verantwortung. Und Jesus hat uns dienende Leiterschaft gelehrt. Er selbst hat gesagt, ich bin nicht gekommen, um mich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen und mein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Also anders als in der Welt. Wenn du denkst, ich bin Leiter, dann denk zuallererst, ich bin Diener. Ich bin der größte Diener in meiner Familie, in meiner Gemeinde. So soll es zumindest sein. Beste Staatsbürger in meinem Land. Ich bin Diener. Also Leiterschaft immer zum Wohle der Anvertrauten im Sinne Gottes. Alle Autorität ist nur abgeleitete Autorität von ihm. Wir haben es nicht in uns selbst, wir können nicht unser eigenes Ding drehen und Leute irgendwie rumkommandieren, wie es uns passt oder unseren Machttrip irgendwie ausleben. Das ist ganz sicher nicht in Jesu Sinne. Prinzip der Unterordnung. Dazu gehört auch, wenn wir jetzt wieder bildlich gesprochen unsere Uniform ausziehen und uns ausklinken aus diesem Prinzip, Gottes Prinzip der Unterordnung. Und das ist sehr populär in unserer Kultur, oder? Wir sind alle eher Freidenker. Jeder will sein eigener Herr und Gott sein. Jeder will unabhängig sein. Aber wenn wir uns ausklinken, dann erstens lehnen wir nicht nur den Pastor oder den Ehemann oder die Regierung ab, sondern Gott selbst sind wir rebellisch gegen ihn. Und zweitens verlieren wir unsere Autorität, die Gott uns gegeben hat. Also ganz praktisch, wenn wir als Eltern nicht wirkliche, echte Nachfolger von Jesus sind und daheim über den Chef ablästern und auf den Pastor schimpfen und die Ältesten und faul sind in der Arbeit und Steuern hinterziehen, ja, dann müssen wir uns nicht wundern, dass unsere Kinder uns nicht respektieren werden. Wenn die Mama den Papa nicht respektiert, dann musst du dich nicht wundern, wenn die Kinder dir ungehorsam sind und dich nicht achten. Dann folgen sie einfach deinem schlechten Vorbild an dem Punkt. Wenn Älteste nicht Vorbilder der Herde sind in ihrer Nachfolge von Jesus, dann haben sie ihre moralische Autorität verloren. Wird sie keiner ernst nehmen, mit Recht. Also bevor du dich auf Apostelgeschichte 5, Vers 29 berufst, sagst, ah, ich muss Gott mehr gehorchen als den Menschen, und du ungehorsam praktizierst, zivilen Ungehorsam, in dem Fall, erforsch besser dein Herz und frag dich, geht es mir wirklich um Gottes Willen, um sein Wort, folge ich meinem Gewissen oder geht es mir um eigensinnige, eigennützige Motive, um so eine rebellische Einstellung? Ah, weil es mir nicht passt, was mein Vorgesetzter will, weil er oder sie gegen meinen Willen entscheidet. Ja, die Mama hat Nein zu meinem Videospiel gesagt, das ist gemein. Jesus würde mich zocken lassen. Also werde ich jetzt zivilen Ungehorsam gegen meine Eltern praktizieren, meine Freiheit in Christus ausleben. Nee, das ist nicht gemeint. Wenn deine Eltern dir sagen, sündige, ja, bescheißt in der Schule oder du darfst nicht in den Gottesdienst gehen oder du darfst nicht Bibel lesen, dann ist es was anderes. Im rechten Rahmen. Wir ordnen uns unter als dem Herrn, sagt die Bibel. Es geht eigentlich gar nicht um deinen Chef oder deinen Pastor oder deinen Ältesten oder deinen Mann, es geht um ihn. Es ist eine Sache zwischen dir und ihm. Die Frage ist, wirst du ihm gehorsam sein? Bist du ihm untergeordnet? Und daraus folgt dann alles andere. Also prüf immer deine Motivation. Wenn du dich entscheidest, zivilen Ungehorsam zu üben, dann hast du besser einen Schwarz auf Weiß auf Vers, warum nicht? Oder sagen kannst, hey, nee, das ist gegen Gottes Wille, da kann ich nicht mit. Und diese Situationen werden auch immer mehr kommen in unserer Gesellschaft, weil die geht immer mehr in eine gottlose Richtung. Aber zurück zu unserer Geschichte. Vers 10. Als aber Jesus es hörte, wunderte er sich und sprach zu denen, die nachfolgten, wahrlich, ich sage euch, bei keinem in Israel habe ich so großen Glauben gefunden. Nur zweimal lesen wir im Neuen Testament, dass Jesus sich gewundert hat. Einmal in Markus 6, Vers 6, wo er sich wundert über den Unglauben der Juden in seiner Vaterstadt Nazareth. Und das zweite Mal hier, wo er sich wundert über den Glauben eines heidnischen Hauptmanns, der mehr Glauben hat als die Israeliten, die Gottes Wort hatten, die Gottes Verheißungen hatten, die das Alte Testament kannten. Die hatten so viel mehr Grund, Jesus als ihren Messias zu vertrauen, als dieser Heide. Römer 3 heißt es, ihnen sind die Aussprüche Gottes anvertraut worden. Ich sage euch aber, dass viele von Osten und Westen kommen, also von außerhalb Israels, Lukas 13, Vers 29, auch von Norden und Süden. Und mit Abraham und Isaak und Jakob zu Tisch liegen werden in dem Reich der Himmel. Die sind damals bei Tisch gelegen. Ne? Die hatten so diese niedrigen Tische und dann sind sie gechillt und haben reingeschaufelt. Also wundert euch nicht, dass die bei Tisch liegen, die waren nicht besoffen, die sind nicht unterm Tisch gelegen, die sind bei Tisch gelegen und haben so gegessen. Das war ganz normal, wie heute auch noch im Nahen Osten an verschiedenen Stellen. Aber das ist jetzt gerade nicht mein Thema eigentlich. Genau, Vers 11. Viele werden von Osten und Westen kommen und mit Abraham und Isaak und Jakob zu Tisch liegen im Reich der Himmel. Also viele Heiden werden ins Reich Gottes kommen. Viele Heiden wie dieser Hauptmann, wie wir. Heute gibt es mehr Heidenchristen in der Welt, als es überhaupt Juden auf der Welt gibt. Und viele Heidenchristen werden mit den Stammvätern Israels, mit Abraham und Isaak und Jakob feiern und Gemeinschaft haben im Reich Gottes. Und das war was, was an vielen Stellen im Alten Testament, besonders in den Propheten, prophezeit war. Diese Sammlung von Heiden, die zu Israel, zum Volk Gottes kommen werden. Zum Beispiel Jesaja 2, Vers 2 und 3, nur ein Beispiel. Es wird geschehen am Ende der Tage, da wird der Berg des Hauses des Herrn feststehen als Haupt der Berge und erhaben sein über die Hügel und alle Nationen werden zu ihm strömen. Und viele Völker werden hingehen und sagen, kommt, lasst uns hinaufziehen zum Berg des Herrn, zum Haus des Gottes Jakobs, dass er uns aufgrund seiner Wege belehre und wir auf seinen Pfaden gehen. Denn von Zion wird Weisung ausgehen und das Wort des Herrn von Jerusalem. Oder zweites Beispiel, Psalm 22, Verse 28 und 29. Es werden zum Herrn umkehren alle Enden der Erde. Vor dir werden niederfallen alle Geschlechter der Nationen. Denn dem Herrn gehört das Königtum, er herrscht über die Nationen. Gott hat Abraham verheißen in 1. Mose 22, in deinem Samen, das heißt in deinem Nachkommen, werden sich segnen alle Nationen der Erde dafür, dass du meiner Stimme gehorcht hast. Und Galaterbrief heißt, er spricht hier von einem Samen, von einem Nachkommen und das ist Jesus, der Christus, der Messias. Galater 3, Vers 29, wenn ihr aber des Christus seid, so seid ihr damit Abrahams Nachkommenschaft und nach der Verheißung Erben. Abraham ist der Vater aller Glaubenden. Epheser 3, Vers 6, die Nationen, das heißt die, die nicht Juden sind, sollen nämlich Miterben und Mitglieder am gleichen Leib sein und Mitteilhaber der Verheißung in Christus Jesus durch das Evangelium. Kolosser 3, Vers 11, da ist weder Grieche noch Jude, Beschneidung noch Unbeschnitten sein, Barbar, Sküte, Sklave, Freier, sondern Christus alles und in allem. Also jeder, der sich Christus anvertraut, wird gerettet werden. In der Offenbarung Kapitel 7, nachdem wir diese Geretteten aus dem Volk Israel gesehen haben, heißt es da im Vers 9, ich sah hier eine große Volksmenge, die niemand zählen konnte, aus jeder Nation und aus Stämmen und Völkern und Sprachen, stand vor dem Thron und vor dem Lamm, bekleidet mit weißen Kleidern. Halleluja, was für eine Gnade, was für ein Geschenk, dass wir hier in Deutschland mit unseren ganzen alten germanischen, okkultistischen, heidnischen Vorfahren, dass wir Jesus kennen dürfen und dass wir gerettet sein dürfen mit den Judenchristen. Was für ein Vorrecht. Wir dürfen Miterben sein mit Christus, Miterben mit Abraham von seiner Verheißung. Kontrast dazu, Vers 12, ein sehr trauriger Vers. Und wir werden später sehen, wie Jesus weint über Jerusalem. Vers 12, aber die Söhne des Reiches werden hinausgeworfen werden in die äußerste Finsternis. Da wird Weinen und Zähneknirschen sein. Jesus beschreibt die Hölle als äußerste Finsternis, äußerste Gottesferne, Einsamkeit. Weinen, Zähneknirschen, da werden Seelen sein voll Trauer, voll Verlust, voll Bedauern. Die sind vor Jesus gestanden, vor König Jesus im Gericht. König, den sie abgelehnt haben. Und sie haben ihre Knie gebeugt vor ihm. Das heißt, jedes Knie wird sich beugen und jede Zunge wird bekennen, dass Jesus der Herr ist. Sie haben zu dem Zeitpunkt die Wahrheit gesehen, die Herrlichkeit gesehen. Und jetzt sind sie draußen rausgeworfen, ausgeschlossen, getrennt von ihrem Schöpfer, von dem Sinn des Lebens, von dem Leben selbst. Die Hölle wird keine Party sein. Vers 12 ist echt ein trauriger Vers. Dass Juden verloren gehen, die die Propheten hatten, das Wort Gottes hatten, die die Verheißungen hatten und doch den Messias abgelehnt haben. Das ist eine Tragödie. Und wisst ihr, Jesus hat geweint über sie. Paulus hat geweint über die Juden, die Jesus abgelehnt haben. In Römer 9, Vers 2 schreibt er, ich habe große Traurigkeit und unaufhörlichen Schmerz in meinem Herzen. Denn ich selbst, ich habe gewünscht, verflucht zu sein von Christus weg für meine Brüder, meine Verwandten nach dem Fleisch. Paulus sagt, ich wünschte, ich könnte Platz tauschen mit ihnen, mit diesen Juden, die Jesus abgelehnt haben, dass sie gerettet sind und ich verloren bin. So ein Herz hatte Paulus für sein Volk. Und da schreibt er weiter, die Israeliten sind, deren die Sohnschaft ist und die Herrlichkeit und die Bündnisse und die Gesetzgebung und der Gottesdienste und die Verheißungen, deren die Väter sind und aus denen dem Fleisch nach der Christus ist, von seiner Abstammung her, seiner irdischen, die so privilegiert waren in ihrer Geschichte mit Gott. Und doch haben sie den Messias abgelehnt und sind verloren gegangen. Also nur die, die ihn abgelehnt haben. Gott sei Dank, nicht alle. Wir wissen, als Petrus gepredigt hat zu Pfingsten, haben sich tausende Juden zu Jesus bekehrt. Da ist ein Überrest. Aber viele haben ihn abgelehnt. Denn Jesus hat gesagt, ich bin der Weg und ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben und niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Wenn du Jesus annimmst, bist du gerettet. Wenn du Jesus ablehnst, bist du verloren. Ganz einfach, egal ob du Jude bist oder Heide bist, wer den Rettungsring ablehnt, der sauft ab. So ist es und es ist traurig, wenn es passiert. Römer 10, Vers 4, da heißt es, das Endziel des Gesetzes, das Endziel der Tora ist Christus, jeden Glaubenden zur Gerechtigkeit. Die Juden zur Zeit Jesu und die meisten danach haben Gottes Plan nicht richtig verstanden. Sie haben gedacht, sie sind gerettet, sie haben gedacht, sie sind die Erben der Verheißung an Abraham, einfach weil sie Abrahams genetische Nachkommen waren. Sie haben gesagt, wir sind Kinder Abrahams. In Johannes 8, da hat Jesus gesagt zu ihnen, da heißt es, sie, die jüdischen Leiter seiner Zeit, sprachen zu ihm, Abraham ist unser Vater. Jesus sprach zu ihnen, wenn ihr Abrahams Kinder wärt, so würdet ihr die Werke Abrahams tun. Sprich an mich glauben. Jetzt aber sucht ihr mich zu töten, einen Menschen, der euch die Wahrheit gesagt hat, die ich von Gott gehört habe, das hat Abraham nicht getan. Ihr tut die Werke eures Vaters. Und dann ist Jesus ganz knallhart und sagt, euer Vater ist der Teufel. Das ist euer geistlicher Vater, wenn ihr mich ablehnt. Das gilt für jeden Heiden, das gilt für jeden Juden, für jeden Menschen. Römer 9, Vers 6, denn nicht alle, die aus Israel sind, sind Israeliten. Also nicht alle genetischen Nachkommen Abrahams, alle, die in der Nation Israel sind, sind geistlich Israel, die Verheißungen erben. Seht ihr, Gott ist kein Rassist. Rasse, Nation, das zählt bei Gott überhaupt nicht. Nur Glaube zählt bei ihm. Und Abraham ist der Vater der Glaubenden. Galater 3, Vers 7, die aus Glauben sind, diese sind Abrahams Söhne. Die sind die Erben von Gottes Verheißung an ihn. Und völlig unabhängig von Rasse oder Herkunft. Das sehen wir schon im Alten Testament, wo wir die Heidinnen Rahab und Ruth haben, die wirklich aus verfluchten heidnischen Völkern waren. Und sie sind ein Teil von Israel, ein Teil von Gottes Volk geworden, weil sie dem Gott Israels vertraut haben. Sie sind sogar direkte Vorfahren von Jesus, dem Messias, geworden. Römer 10, Vers 11 sagt uns, denn die Schrift sagt, jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zuschanden werden. Denn es ist kein Unterschied zwischen Jude und Grieche, denn er ist Herr über alle und er ist reich für alle, die ihn anrufen. Denn jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird gerettet werden. Halleluja. Was Jesus uns hier sagt in Matthäus 8, ist eigentlich parallel zu dem, was er in Römer 11 gesagt hat, in diesem Bild von den Ölbäumen. Da gibt es einen edlen Ölbaum. Das ist ein Bild für Israel. Das wahre geistliche Israel, die Gläubigen, die Erben der Verheißung. Und dann gibt es einen wilden Ölbaum, das ist ein Bild für die Heiden. Und Paulus sagt uns dort, die ungläubigen Zweige des edlen Baumes, das heißt die Juden, die Jesus ablehnen, werden herausgebrochen aus Israel. Und die gläubigen Zweige des wilden Ölbaums werden eingepropft in den edlen Ölbaum und werden getragen und genährt von dessen Wurzel. Sind Teilhaber der Wurzel und der Fettigkeit des edlen Ölbaumes, steht da. Und er spricht da von den Heiden, die Jesus angenommen haben. Sie sind Teil von diesem geistigen Israel geworden. Erben der Verheißung, Erben des Reiches Gottes, Miterben mit Christus, Teil von Gottes Volk. Wow, wie reich wir ehemalige Heiden beschenkt sind. Dass wir gerettet sind, dass wir befreit sein können von aller Lebensschuld, versöhnt mit Gott, dass wir Jesus kennen dürfen, Gemeinschaft mit Gott genießen dürfen. Das ist unsere Berufung, das ist, wozu wir geschaffen sind. Das ist das Großartigste, was es im Leben gibt. Also lasst uns dankbar sein dafür, lasst uns Gott preisen dafür, dass er uns die Augen geöffnet hat, dass er uns begnadigt hat. Und lass uns auch beten für alle Juden, die Jesus noch nicht erkannt haben als ihren Messias und König und Retter. Und für alle Heiden, die ihn noch nicht erkannt haben auch. Und wenn du noch nicht dazu gehörst, zu Gottes Volk, wenn du noch ohne Jesus durch diese Welt rennst, durchs Leben. Warum? Willst du dich nicht retten lassen von ihm heute? Entscheiden, ihm nachzufolgen mit allen Konsequenzen? Gibt nichts Besseres auf dieser Welt. Denk nicht so ähnlich wie die Juden. Ich gehe in die Kirche, deswegen bin ich gerettet. Hey, die Calvary Chapel kann dich nicht retten. Nur weil du in die Garage gehst, wirst du nicht so ein Auto. Genauso wirst du kein Christ, nur weil du in eine Kirche gehst und in den Gottesdienst gehst. Denk nicht, meine Mama war katholisch und mein Papa war evangelisch und ich bin getauft als Baby. Also gehöre ich doch auch zum Volk Gottes? Nee. Die Frage ist, hast du Jesus und hat Jesus dich? Das ist das Einzige, was zählt. Ich bin der Weg, sagt Jesus, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben und niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Es ist in keinem anderen das Heil. Wer ihn anrufen wird, der wird errettet werden. Das ist eine wunderbare Verheißung. Aber braucht eine persönliche Umkehr, eine persönliche Hinwendung zu ihm, eine persönliche Vereinigung mit ihm durch persönlichen Glauben von dir an ihn. Johannes 1, Verse 11 bis 12. Er kam in das Seine und die Seinen, die Nation Israel, zu seiner Zeit nahmen ihn nicht an. So viele ihn aber annahmen, denen gab er das Recht, das Vorrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. ist ein unschlagbares Angebot, oder? Ist wert, alles dafür zu geben. Vers 13 zum Abschluss. Und Jesus sprach zu dem Hauptmann, geh hin, dir geschehe, wie du geglaubt hast. Und der Diener wurde gesund in jener Stunde. Der Diener wurde gesund und heil. Dasselbe gilt auch für dich. Dir geschehe, wie du geglaubt hast. Hat Jesus dich? Hast du Jesus? Ich bete, dass Gott uns Klarheit gibt. Lass uns beten. Lieber Vater, wir sind unendlich dankbar, dass du uns zu dir gezogen hast, dass wir dich kennen dürfen. Wir hier in Deutschland. Ich danke dir, Vater, für die mutigen Männer und Frauen, die alles aufgegeben haben und als Missionare hierher gekommen sind, um deine gute Nachricht uns zu verkündigen. Ich danke dir, Vater, für die, die dein Wort übersetzt haben in unsere Sprache, Herr, für Martin Luther und andere, die ihm gefolgt sind. Ich danke dir, dass wir Teil von deinem Reich und von deinem Volk sein dürfen, dass wir deine Kinder sein dürfen, weil wir Jesus vertrauen. So ein Vorrecht, wir sind so beschenkt. Und Vater, lass uns es nie als selbstverständlich nehmen und als normal und irgendwie als gewöhnlich ansehen. Wir sind unheimlich beschenkt und begnadet. Lass es unsere Freude sein. Und Vater, ich möchte aber auch beten, wenn irgendjemand in unserer Mitte ist, für den das noch nicht klar ist, der sich noch nicht wirklich klar zu dir bekehrt hat und sich dir anvertraut hat und du klar der Herr bist in seinem Leben, Vater, dann bitte ich, dass du ja blinde Augen öffnest, dass du Überführung schenkst, Sündenerkenntnis und Klarheit, dass du allein der Retter bist. Und schenk das Wollen und das Vollbringen, Vater. Ich weiß, dass dein Herz ist, du hast gesagt, dass du willst, dass niemand verloren geht, dass alle gerettet werden. Und wir beten auch für alle aus deinem alttestamentlichen Volk, alle Juden, die dich noch nicht erkannt haben als ihren Messias und dich nicht angenommen haben. Öffne ihnen die Augen, dass auch sie mit uns gemeinsam dich anbeten, den wahren und den lebendigen Gott, in der Wahrheit, in Christus. Und Vater, wir beten auch für unsere Stadt hier, für die Menschen, unsere Gesellschaft, für das Land, wo du uns hingestellt hast. Vater, dass Menschen zu dir finden. Und füll uns mit deinem Geist, dass wir Licht und Salz sein können. Dass wir Träger deiner guten Nachricht sind. Dass Menschen deine Barmherzigkeit und Liebe in uns sehen können. Und Vater, nimm uns die Menschenfurcht weg, dass wir mutig den Mund aufmachen und freudig von dir erzählen und was du für uns getan hast und jeden Tag tust in unserem Leben. Füll uns mit deinem Geist, Herr, damit wir deine Zeugen sein können. Mit Kraft von oben. Rüst uns zu. Herr, wir warten auf dich, auf deine Stärkung, bevor wir hier bei der Tür rausgehen und unser Missionsfeld betreten. Segne uns, Herr. Darum wollen wir mit allem Freimut bitten vor deinem Thron. Danke, dass wir so Zugang haben, dass es möglich ist. Und Herr, mach uns zu Betern. Hilf uns, hilf unserer Schwachheit, Herr. Wir sind so abgelenkt und oft so motivationslos. Gib uns dein Herz, Herr. Gib uns Leidenschaft, gib uns Barmherzigkeit. Zu beten, zu ringen. Um Seelen, die dich noch nicht kennen, um unsere Kinder, um unsere Familien, um unsere Gesellschaft, die Schulen, Herr, unsere Gemeinde. Hilf uns, Herr, heile uns. Wir sind im Krankenhaus hier, wir wissen, wir brauchen noch dein Wirken in unserem Leben. Hilf uns, stärke uns, rüste uns zu. Herr, damit wir deine Zeugen sein können. Das ist mein Wunsch, Herr, dass du mich gebrauchen kannst. Uns alle gebrauchen kannst. Darum bitte ich dich in Jesu Namen. Amen.
Amen.
Dazu segne euch der Herr, erfülle euch mit seinem Geist, mit Kraft von oben. Ihr werdet meine Zeugen sein, hat Jesus gesagt, wenn der Heilige Geist auf euch kommen wird. Lasst uns darum bitten und offen sein und verfügbar sein, dass sein Reich komme in dieser Welt wie im Himmel, so auf Erden. Amen. Der Herr segne euch.
Wie der Regen fällt und die Erde tränkt, alles wachsen lässt, was uns Leben bringt. So lebt jedes Wort in allem, was wir sehen, denn alles ist durch dich und wird durch dich geschehen. Jedes Wort von dir, es kehrt nicht leer zurück, weil es so mächtig ist, weil es das Leben ist. Jedes Wort von dir, es kehrt nicht leer zurück, denn es bringt seine Frucht, weil dein Wort ewig ist. Was du sagst, alles wird geschehen. Nicht ein Wort von dir wird jemals vergehen. Dein Wort ist der Fels, auf dem wir sicher stehen. Denn wer dir vertraut, wird nicht untergehen. Es geht nicht leer zurück, weil es so mächtig ist, weil es das Leben ist. Jedes Wort von dir, es geht nicht leer zurück, denn es bringt seine Frucht, weil dein Wort ewig ist. Was du sagst, wird sein, was dir gefällt, wird werden. Auf diesem Grund stehen wir sind bereit. Dein Reich komme wie im Himmel, so auf Erden. Jedes Wort von dir, es geht nicht leer zurück, weil es so mächtig ist, weil es das Leben ist. Jedes Wort von dir, es geht nicht leer zurück, denn es bringt seine Frucht, weil dein Wort ewig ist.
Kehrt nicht leer zurück. Das ist eine Verheißung aus Jesaja. Gottes Wort wird nicht leer zurückkommen, es wird vollbringen, wozu es ausgesandt ist. Aber es liegt an uns, dass wir gute Böden haben. Denkt an das Gleichnis vom Seemann, eigentlich das Gleichnis von den verschiedenen Böden. Und ich bete, dass unser Herz ein guter Boden ist, der Frucht bringt, dass wir Gottes Wort aufnehmen, wirken lassen in unserem Leben, in unserem Herzen, dass wir es verdauen, dass es ja, in unser Leben übergeht, ganz praktisch unser Leben verändert. Das hängt von unserer Einstellung ab. Lass uns da diese offenen Herzen haben und ja, Vater, ich möchte einfach nochmal darum bitten, um diese Gnade, dass es passiert in unserem Leben. Amen.
Amen.
Der Herr segne euch.